Wer jung ist, wählt eher progressiv? So eindeutig ist das längst nicht mehr. Bei der letzten Bundestagswahl machten 19% der Erstwählenden ihr Kreuz bei der AfD. Bei den Landtagswahlen in Sachsen 2024 stimmten sogar 31% der 18- bis 24-Jährigen für die Rechtsaußenpartei. Auf TikTok, Discord, Telegram und auch in analogen Räumen hat sich ein neues politisches Vorfeld gebildet, wo jung und rechtsextrem sein als rebellischer Lifestyle beworben wird. Wie gefährlich ist diese neue rechtsextreme Jugendkultur? Und was kann man dem entgegensetzen? Jakob Springfeld ist Autor und studiert Politikwissenschaft und Soziologie in Halle an der Saale. 2020 erhielt er die Theodor-Heuss-Medaille für besonderes Engagement für Demokratie und Bürgerrechte. In seinem ersten Buch »Unter Nazis – Jung Ostdeutsch gegen Rechts« beschreibt er, wie es ist, in einer Stadt mit einer gewaltbereiten rechtsextremen Szene aufzuwachsen. 2024 folgte dann »Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert«, worin er sich kritisch mit der Debatte um den Rechtsruck auseinandersetzt. Von ihm will ich wissen, drohen uns neue Baseballschlägerjahre? Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet rechtsextreme Jugendkultur und die AfD. Lieber Jakob, erstmal herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast im Podcast bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Im Rahmen deiner Arbeit gehst du ja auch immer wieder an Schulen und sprichst dort über deine Bücher und auch deine politische Arbeit. Hast du da in den vergangenen Jahren eigentlich ja irgendwie eine Veränderung, auch einen Vibe-Shift wahrgenommen? Was für Geschichten erzählen dir eigentlich die Jugendlichen dort, wenn du über das Thema Rechtsextremismus sprichst?
Also ich glaube, das, was mir aktuell vor allem stark auffällt, ist, dass es immer schwieriger wird, offen über diese Themen im Anschluss an so eine Lesung beispielsweise in der Schule zu diskutieren. Einfach weil diejenigen Kids, die auf jeden Fall überall da sind, auch im ländlichen Ostdeutschland, die keinen Bock auf Rechtsextremismus haben, einfach weil es für die immer schwieriger wird, sich zu äußern und weil sich diejenigen auch häufig so ein Stück weit im Stich gelassen fühlen in Zeiten, in denen eben auch zum Beispiel dieser Begriff der politischen Neutralität noch häufig so ein bisschen falsch verstanden wird und man dann irgendwie glaubt, sich nicht positionieren zu müssen gegen menschenfeindliche Strukturen. Also ich glaube, ein Hauptunterschied, den ich auch so im Vergleich zu meiner Schulzeit wahrnehme, die ja auch erst 5-6 Jahre zurückliegt, ist, dass es einfach massiv viel cooler, auch kulturell geworden ist, recht zu sein, neonazistische Codes zu benutzen und damit irgendwie zu rebellieren und aufzufallen.
Und was wären eigentlich so die aktuellen rechtsextremen Codes? Ich meine, viele so aus der Elterngeneration kennen dann vielleicht noch die klassische Bomberjacke, irgendwie den Longsleeve-Pulli oder die Springerstiefel, aber das ist ja längst nicht mehr aktuell. Was sind so heute die Codes, die dir begegnen?
Also ich glaube, dass diese Dinge in Teilen schon auch noch aktuell sind oder wieder aktuell werden. Also gerade, dass Leute sich so klassisch neonazistisch kleiden in Form von Seitenscheitel und Springerstiefel. Ich habe das Gefühl, das kommt aktuell auch wieder ein Stück weit mehr zutage. Gleichzeitig glaube ich, ist eben all das die Spitze des Eisbergs und ich glaube mindestens genauso gefährlich, wenn nicht gefährlicher, sind all die Menschen, ob in Schulen oder in anderen gesellschaftlichen Bereichen, die sich halt nie so kleiden würden, die vielleicht nie von sich selbst behaupten würden, neonazistisch zu sein, die aber trotzdem entweder ihren Mund nicht aufkriegen, wenn MitschülerInnen irgendwie rassistisch angegangen werden oder die im Zweifel mitmachen und eben häufig nicht verstehen, dass auch ein vermeintlicher Witz, wenn er rassistisch ist, im Zweifel dazu führen kann, dass sich Leute sicher fühlen mit terroristischen, mörderischen Aktionen, wie wir sie ja immer wieder erleben, wie sie immer wieder auffliegen und wie sie in meiner Heimatstadt eben zum Beispiel in Form des NSUs, in meiner Heimatstadt Zwickau, präsent gewesen sind. Ich frage meistens in Schulen nach so Veranstaltungen, wie denn die Kids vor Ort den Neonazismus und den Rechtsextremismus in Koso wahrnehmen. Und häufig meldet sich dann nicht unbedingt jemand, aber nach so einer Lesung steht so eine Reihe von so 10 Leuten vor mir, die mir unter 4 Augen erzählt, dass Hakenkreuze in Tische geritzt werden, dass Hitlergrüße gezeigt werden, dass so klischeehaft wie das klingt, aber es ist oft so, junge Neonazis irgendwie mit Mopeds im Dorf unterwegs sind und sich dann in so Gruppengefügen sehr schnell gemeinsam sehr stark und übermächtig fühlen. Genau das macht mir einerseits Angst, dass so viele Kids genau diese Dinge erzählen können, und andererseits machen mir diese 10 Leute, auch wenn sie sich gerade vielleicht noch nicht trauen, sich im Schulalltag zu äußern, trotzdem Hoffnung, denn auch wenn sie gerade still sind, gibt es diese Leute, die das alles zum Kotzen finden, eben auch in Hohenstein, Ernstthal, Colditz, Krimmer, Zwickau, Plauen und Co.
Und was erzählen dir eigentlich die Jugendlichen über, ja, auch Lehrerinnen und Lehrer, wie die damit umgehen? Ja, es gibt ja wahrscheinlich auch öfter mal Situationen im Klassenraum, wo man sich dann vielleicht wünscht, dass das Lehrpersonal eingreift. Und wir hatten ja auch in den letzten Jahren immer wieder auch öffentliche Diskussionen, beispielsweise über Lehrpersonal, das sagt, wir wollen da vor Ort was machen und wir haben nicht das Gefühl, dass da überhaupt eine Rückendeckung von der Schulleitung kommt, und einfach auch, dass das Problem ja nicht nur in der Schulklasse sitzt, sondern das sind ja auch teilweise die Eltern, ne? Also die teilweise die Generation noch der Baseballschlägerjahre, die dann vielleicht ihre Springerstiefel stolz an den Sohn, an die Tochter weitergibt.
Ja, also erstmal nehme ich häufig wahr, die Lehrer zeigen oft auf die Kids, die Eltern zeigen auf die Lehrkräfte und die Verantwortung wird häufig so ein bisschen hin und her geschoben, und logischerweise in Bundesländern, in denen hohe zweistellige Prozentzahlen irgendwie extrem rechte Parteien wählen, in denen ist es, glaube ich, logisch, dass es irgendwie alle Bereiche des gemeinsamen Lebens betrifft und dass man da die Verantwortung irgendwie nicht hin und her spielen kann. Was ich ganz oft wahrnehme, ist, ich werde von Schulen eingeladen und eine Lehrkraft oder die Schulleitung macht die Begrüßung vor dieser Lesung und betont erstmal stark, wir sind eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage. Und sehr häufig melden sich danach SchülerInnen oder kommen auf mich zu, die sagen, dass sie das so ein Stück weit verlogen finden, dass man hier irgendwie ein-, zweimal im Jahr einen Projekttag organisiert, an dem laut über diese Thematik gesprochen wird, aber dass eben unter der Oberfläche trotzdem weiterhin so Rassismus und Co. allgegenwärtig ist. Und ich glaube, was ich auch vor allem so problematisch finde, ist, dass häufig auf die Täter geschaut wird, wie das ja in vielen gesellschaftlichen Bereichen der Fall ist, aber halt viel zu wenig auf die Betroffenen. Ich werde halt irgendwie permanent von so verzweifelten Schulleitungen angerufen und mit so Sätzen begrüßt wie, ja, Herr Springfeld, kommen Sie mal bitte an unsere Schule und reden Sie mit unseren Kindern über Rechtsextremismus.
Sie müssen das reparieren, ja, also Sie müssen das fixen.
Ja, ich muss das reparieren und ich muss Sie am besten in 90 Minuten davon abbringen, rechtsextrem zu sein.
Klar, so ein Projekttag.
Ja, und ich denke mir dann halt immer so, ich habe begrenzt Zeit, und in der Zeit, in der ich einen gefestigten Neonazi überzeuge, nicht neonazistisch zu sein, in der kann ich im besten Falle mit 10 willigen Kids darüber sprechen, wie man irgendwie eine Antidiskriminierungs-AG gründet. Und ich habe das Gefühl, dass auf diese Räume, wo sich diejenigen Kids, die eigentlich alle dagegen oder die viel dagegen sind, treffen könnten, dass diese Räume häufig nicht aufgemacht werden und dass es dann eben manchmal ausreicht, dass es 5 bis 10 laute Neonazis gibt, die aber eben dafür sorgen, dass sich ein Rest von so einer Schule dann nicht mehr traut, sich zu positionieren. Und ich glaube, es ist allgegenwärtig, dass sich da Kids im Stich gelassen fühlen und echt auch verzweifelt sind.
Und wie ist das mit den Lehrerinnen und Lehrern, die vor Ort organisieren, dass du kommst und die auch wirklich engagiert sind, die was tun wollen? Hörst du da öfter, dass sie sich mehr wünschen, beispielsweise von der Schulleitung oder auch, ja, in Bezug auf Raum und Kapazitäten innerhalb der Schulorganisation, damit da auch mehr passiert? Weil es gibt ja Leute, die was tun wollen.
Ja, total. Also ich will auch erstmal sagen, es gibt wirklich auch Schulleitungen und Lehrkräfte, die komplett engagiert sind, die sich auch in kleinen Orten immer wieder positionieren, und das, obwohl sie Stress von beispielsweise AfD-Eltern bekommen, obwohl im Stadtrat darüber diskutiert wird, ob an der Schule etwas vermeintlich nicht politisch Neutrales gerade passiere. Um auch mal so aktuelle Beispiele zu nennen, ich war letztens in einer Schule in Wolfsburg und den Abend zuvor hat das rechtspopulistische Portal, wie auch immer, News, eine Anfrage an diese Schule geschickt, mit dem Ziel halt auch irgendwie die Lehrkräfte dort einzuschüchtern, mich nicht einzuladen, weil das ja nicht politisch neutral sei. Zumindest war das meine Lesart dieser Anfrage, die ich da gesehen habe. Ich war letztes Jahr in Sachsen-Anhalt für eine Schullesung, und nach dieser Lesung in Sachsen-Anhalt hat die AfD im Landtag eine Anfrage gestellt, um Näheres zu dieser Lesung herauszufinden, um im besten Fall vielleicht noch irgendwie Namen rauszufinden von denjenigen Leuten, die mich da irgendwie eingeladen hatten. Und ich glaube, das macht natürlich was. Ich bin umso froher, dass es so viele Leute gibt, die wissen, dass es diese Konfrontation bedeuten kann und genau deswegen trotzdem irgendwie Leute wie mich und auch ganz viele andere natürlich einladen und weiterhin über diese Thematik diskutieren. Aber ich glaube eben auch, dass langfristig natürlich so ein gesamter Schulalltag demokratischer gestaltet werden müsste. Also Rechtsextremismus und Co. ist halt nichts, was man an Projekttagen besprechen sollte, sondern ich glaube, um ja vor allem auch diesem Ohnmachtsgefühl entgegenzuwirken, was, glaube ich, gerade viele, auch junge Leute, in die Arme von Neonazis treibt, ist es eben so wichtig, dass Kids, und ich glaube, die genauen Konzepte können andere Menschen besser beschreiben als ich, aber dass Kids eben mitbestimmen können, dass sie auch mal mitbestimmen können, wie so ein Schultag abläuft, dass sie auch mal darüber entscheiden können, was irgendwie in der nächsten Woche im Gemeinschaftskundeunterricht besprochen wird. Und ich glaube, dass all diese Form von Partizipation natürlich gerade im Schulalltag und auch aufgrund von LehrerInnenmangel und sozialem Kahlschlag halt häufig zu kurz kommen, ja.
Du hast eben auch von, ja, so Vorstellungen von falsch verstandener Neutralität gesprochen. Kannst du das mal ausführen? Es gibt ja durchaus große Unsicherheit, auch aufgrund von Kampagnen aus der extrem rechten Ecke. Also inwiefern man beispielsweise konkret sagen darf, dieser Akteur, der in folgender Partei aktiv ist, ne, das, was der äußert, das ist ein Beispiel für Rechtsextremismus. Oder ist es halt schon eine illegitime Einmischung? Ich habe das Gefühl, auch wenn ich mit Menschen spreche, die an Schulen etwas machen wollen und so in diesen, ja, in dieser Findungsphase noch sind, sich noch nicht so umfassend informiert haben, dass da teilweise die Vorstellung ist, naja, also über Demokratie, über Rechtsextremismus können wir reden, aber bitte nicht mit Beispielen aus der real existierenden Welt. Wie ist das eigentlich? Du kennst dich da wahrscheinlich auch rechtlich ganz gut aus, weil man sich ja auch anschauen muss, was ist eigentlich der Rahmen, der da zulässig ist?
Also ich glaube erstmal, dass es natürlich gerade auch in Ostdeutschland, da nämlich das auch verstärkter war, so eine gesunde Skepsis auch darüber gibt, wie man richtig über Politik im Schulalltag spricht, weil natürlich hat die SED-Diktatur irgendwas mit den Menschen hier gemacht und natürlich fand in dieser Zeit eine große auch politische Indoktrination statt, die halt so nicht okay gewesen ist. Deswegen verstehe ich, glaube ich, dass das Thema hier vielleicht auch noch ein bisschen sensibler diskutiert wird als in Westdeutschland, aber ich persönlich, um vielleicht gleich so zu dem Rechtlichen zu kommen, glaube halt einfach, man kann im Jahr 2026 nicht politisch neutral sein, denn selbst wenn man halt daran glaubt, der politisch neutralste Mensch der Welt zu sein, dann ist man halt nicht neutral, wenn man Dinge einfach nicht benennt und nicht darüber spricht, weil dieses nicht darüber sprechen und das nicht benennen natürlich im Umkehrschluss wie eine Zustimmung wirkt für diejenigen Menschen, die sich halt klar antidemokratisch positionieren. Und ja, also Lehrkräfte schwören den Diensteid auf das Grundgesetz und sind verpflichtet, auch Dinge zu benennen, die genau gegen dieses Grundgesetz sprechen. Und auch der oft zitierte Beutelsbacher Konsens, so eine Leitlinie für Lehrkräfte, besagt eben nicht, dass man Dinge nicht benennen darf, sondern dieser Beutelsbacher Konsens besagt vor allem, dass, wenn man die eigene Meinung teilt, dass man die eigene Meinung als eigene Meinung kennzeichnen muss. Und der Beutelsbacher Konsens weist aber natürlich auch darauf hin, dass Diskriminierung, Rassismus und all diese Dinge nicht einfach eine politisch-demokratische Meinung darstellen, sondern dass das ja eine Form von Diskriminierung ist, der man natürlich in allen Kontexten gegentreten sollte.
Und wenn man sich mal so mit der Frage beschäftigt, woher diese neue rechtsextreme Jugendkultur kommt, dann kann man das Thema, finde ich, gar nicht so richtig vollumfassend diskutieren, ohne einen großen Fokus auch auf Social Media zu legen. Wenn man sich einen Test-Account bei einer der großen Plattformen macht, also egal auf Instagram oder TikTok oder vielleicht mal bei YouTube Shorts rumscrollt, ist es ja schon so, und da gibt es unterschiedliche Recherchen dazu, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, dass es früher oder später so ist, wenn man im Account eingestellt hat, so ja, ich bin ein junger Teenager, ich komme irgendwie aus Sachsen oder aus NRW, whatever, dann bekommt man früher oder später relativ problematischen Content ziemlich schnell ausgespielt. Und es fängt manchmal vermeintlich harmlos an, aber wenn man darauf reagiert, dann ist man sehr schnell auch in offen rechtsextremen Rabbit Holes, egal ob das jetzt toxisch männliche Influencer sind oder auch offenrechte Threadrives, die Antifeminismus propagieren. Verfolgst du eigentlich, was gerade da auf TikTok und Co. Reichweite bekommt? Und kannst du mal so vielleicht ein paar Beispiele nennen für Leute, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen, was da deiner Meinung nach besonders gut bei den Jüngeren zieht?
Also ich glaube, das lässt sich auf TikTok und Social Media übertragen, aber das lässt sich auch auf Ansprachen im reellen Leben übertragen. Ich glaube, das, was Extremrechte und Rechte gerade gut machen, ist eben Menschen gerade durch Emotionen, durch Gefühle, auch durch sowas wie Coolness abzuholen, ohne sofort vielleicht politisch auch ganz konkret zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass sowohl demokratische InfluencerInnen, sowohl aber auch demokratische Leute, die beispielsweise in Schulen diskutieren oder so, eben häufig versuchen und anfangen wollen, Kinder für Demokratie zu begeistern, indem sie irgendwie, ja, einen großen historischen Abriss der NS-Zeit liefern oder mit Fakten über das AfD-Wahlprogramm aufklären wollen und all diesen Dingen. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Arbeit zu leisten. Es ist wichtig, auch über Fakten zu sprechen, aufzuklären und darauf hinzuweisen, wie gefährlich beispielsweise diese Partei aktuell ist. Und gleichzeitig, glaube ich, ist ja dieses Wissen für alle immer und überall offen zugänglich und die Menschen finden trotzdem Gefallen an faschistischen, extremrechten Ideen, wie auch immer. Und das lässt mich schon zu dem Schluss kommen, dass wir als DemokratInnen, als Linke, wie auch immer, genau diese Ebene vielleicht so ein Stück weit vernachlässigt haben in den letzten Monaten und Jahren. Und also ich kann natürlich nicht sagen, einfach weil ich kein Rechter und Extremrechter bin, was Leute an diesem Content so toll finden. Aber ich glaube, es ist eben vor allem das Gefühl, leichte Erklärungen zu finden in Zeiten, in denen sich halt gerade auch im ländlichen Raum viele Leute häufig irgendwie ohnmächtig und hilflos fühlen. Und ich glaube eben auch, dass das eine einfach extrem stark mit dem anderen zusammenhängt. Also ich finde es super wichtig, darüber zu sprechen, dass extremrechte Inhalte auf Social Media überrepräsent sind. Ich finde es super wichtig, darüber zu sprechen, auch dass diese Social Media Konzerne einfach nicht demokratisch kontrolliert werden und dass das ein riesen Problem darstellt. Und gleichzeitig, keine Ahnung, war ich gestern Abend in Meißen, in einem kleineren Ort in Sachsen. Und wenn mir dort eben Kids erzählen, dass es an vielen Wochenenden gar keine oder maximal dann vielleicht eine Veranstaltung gibt, wo man als junger Mensch zusammenkommen kann, um zusammen zu feiern, wie auch immer, wenn mir Leute im ländlichen Raum erzählen, dass kein Bus fährt, wenn sie in die nächstgrößere Stadt fahren und abends noch nach Hause kommen wollen, wenn sie erzählen, dass das Jugendzentrum dicht macht, dass die Schulsozialarbeiterin ihr Job bedroht ist, dann sorgt, glaube ich, all das auch dafür, dass halt Orte im reellen Leben schwinden, dass Leute mehr Zeit alleine zu Hause verbringen und dort steigt dann auch wieder irgendwie die Anfälligkeit für extremrechte Inhalte. Und ich glaube, überall dort, wo es diese Leerstellen eben gibt, dort werden sie von Extremrechten besetzt, ob auf Social Media oder ob im reellen Leben.
Wenn man sich beispielsweise auf TikTok oder Insta mal ein bisschen anschaut, was es da so gibt zu Themen wie Familie, Liebe oder auch Erfolg, dann gibt es da eben diese extrem rechten Influencer, die das mit einer rechtsextremen politischen Haltung verknüpfen. Ne? Also so nach dem Motto, du bist unsicher in deinem Leben, du hast keine Perspektive oder so, du hast keine Selbstwirksamkeitserfahrung, mach bei uns mit, du kannst Teil von etwas historisch Großartigem werden. Ne? Und hier gibt es übrigens Orientierungshilfen so für alle Fragen, die dich im Alltag vielleicht beschäftigen. Ne? Also so diese einfachen Antworten, die du eben auch skizziert hast. Und ich habe das Gefühl, gerade auch bei jungen Männern scheint das besonders gut anzukommen. Da gab es ja beispielsweise so diesen sehr bekannten Post vom AfD-Abgeordneten Maximilian Krah, der ja auch so Dating-Tipps gegeben hat. Ne? So nach dem Motto, echte Männer sind rechts, echte Männer haben Ideale, echte Männer sind Patrioten und dann klappt es auch mit der Freundin. Ne? Und es gibt Leute, die so etwas tatsächlich irgendwie so, ja, weiß nicht, bürgernah oder halt irgendwie auch interessant finden. Ne? Und warum glaubst du, kommt so ein Content zumindest bei einigen gut an? Also ich habe ja auch das Gefühl, das ist eine Strategie, die teilweise auch sehr stark auf Empfehlungsalgorithmen optimiert ist. Ne? Also, dass man Leute mit so anderen Themen hookt, ne? Also beispielsweise bei toxischer Männlichkeit, Fitness, Dating und so weiter und erst später andere Sachen nachschiebt. Ne? Also in weiblichen Milieus wird das dann manchmal mit Esoterik verbunden oder halt auch mit Themen wie Familie oder anderem.
Ja, ich glaube, im Endeffekt ist diese Verunsicherung, die ja gerade auch bei vielen jungen Männern entsteht, die ist natürlich ein Gewinnbringer und ein Vereinfacher für extrem Rechte. Und andererseits ist genau diese Verunsicherung ja auch berechtigterweise entstanden, weil wir nun mal in einem Land und in einer Welt leben, in denen es krasse patriarchale Strukturen gibt und in denen eben auch junge Männer und ältere Männer gefordert sind, über sich selbst und ihre Rolle in genau diesem System irgendwie nachzudenken. Und ich glaube, das, was halt häufig einfacher funktioniert, als sich dem zu stellen und auch unangenehmen Tatsachen vielleicht irgendwie entgegenzublicken, ist dann eben jemand, der dir einfach sagt, du darfst so sein, du darfst irgendwie wütend sein, du darfst dominierend sein und das ist eigentlich das, was dich irgendwie als deutschen Mann ausmacht. Und ich glaube, genau das ist vielleicht auch die Schwierigkeit, die ich gerade immer wieder auch für emanzipatorische Bewegungen, Initiativen und Gruppen so ein Stück weit sehe. Dieses, wir müssen rote Linien ziehen, wir dürfen nicht Sexismus, Diskriminierung und Co. normalisieren, indem wir Leute einfach bei uns mitmachen lassen, die genau diese Ideologie verbreiten. Und andererseits versuche ich mir halt auch mal wieder bewusst zu machen, dass ich irgendwie auch, als ich 15, 16 war, mal den Hitlergruß gezeigt habe, weil ich damit auffallen wollte und weil ich es irgendwie lustig fand. Aber es war halt nicht lustig, sondern rechtsextrem. Und mittlerweile weiß ich eben, dass wenn ich irgendwie in eine Familie geraten wäre, in der Rechtsextremismus cool gewesen wäre, wenn ich in einen Freundeskreis geraten wäre, in dem die AfD abgefeiert werden würde, dann wüsste ich halt nicht, ob ich heute der demokratische, antifaschistische Mensch, wie auch immer, bin, der ich heute bin. Und ich glaube, das ist halt eine gar nicht so leicht zu bewältigende Herausforderung. Einerseits niedrigschwellig zu bleiben, um Leute nicht sofort abzuprellen, weil Leute, und daran glaube ich immer noch fest, eben natürlich Veränderungsprozesse durchmachen können und man muss Leuten auch Chancen geben, um irgendwie aus Fehlern lernen zu können. Und gleichzeitig sorgt dieses, wir ziehen die roten Linien nicht mehr so strikt, natürlich im Zweifel auch dafür, dass sich genau dieses Denken irgendwie normalisiert. Und das ist, glaube ich, auch so ein Konflikt, den ich selber noch gar nicht so richtig immer auflösen konnte. Hast du Gedanken dazu? Weißt du, was ich meine?
Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es oftmals auch um den Umgang mit Scheitern oder Verunsicherungen geht. Ne? Also gerade wenn wir uns so den Bereich toxische Männlichkeit anschauen. Und ich habe letztens einen ganz spannenden Artikel, so einen Hintergrundbericht im Spiegel gelesen. Da ging es um eine rechtsextreme Strömung in Südkorea, die sich vor allem an junge Männer richtet. Und das Interessante war, dass die ja exakt dieses Rezept nehmen, was wir in den USA sehen, was wir auch bei rechtsextremen Parteien in Polen, in Italien, also ne, überall sehen. Und da stand dieser eine Satz, den fand ich sehr aufschlussreich. Ich habe den mal rausgesucht. Ich finde, der fasst ziemlich viel zusammen, was aus meiner Sicht so den Kern der Sache betrifft. Die Autorin hat nämlich geschrieben, also über den oder einen der Anführer der Bewegung, er sucht eine Ordnung, in der seine Kränkungen und Sorgen nicht mehr seine eigenen privaten Probleme sind, sondern Belege dafür, dass mit dem ganzen Land etwas nicht stimmt. Und wenn ich mir so diese Takes auf Social Media angucke, dann geht es ja manchmal auch so, naja, also warum wollte dich die Frau nicht? Warum bekommst du nicht die Anerkennung von der Gesellschaft, die du dir wünschst? Oder auch Verunsicherung. Ne? Und dann hat man so das Gefühl, so naja, also wenn ich mir überlege, wie war ich mit 15, 16? Ne? Also so Patriarchat macht ja auch was mit Frauen. Ne? Also auch ich möchte um kein Geld der Welt mich nochmal so fühlen wie mit 16 oder 18. Weil ich muss sagen, das war eine super große Verunsicherung. Auch in Bezug auf, wie ziehe ich Grenzen? Wo mache ich mit, wo mache ich nicht mit? Und das Ding ist, es ist natürlich viel einfacher, wenn man eine negative Erfahrung, also gut, der Vergleich ist vielleicht schwierig, weil ich würde tatsächlich schon dem Patriarchat die Schuld daran geben, dass man sich so verrückt gemacht hat in Bezug auf Gewicht, Äußeres und so weiter. Aber so beim Thema toxische Männlichkeit ist es ja schon, dann, naja, muss man sich halt auch vielleicht so ein bisschen selbstkritisch mit sich selber befassen, ne? Oder halt realisiert so, ja, war vielleicht auch nicht cool von mir.
Und dann ist es vielleicht einfach bequemer, das nach außen zu drücken. Und ja, ich glaube, es ist halt tatsächlich so ein auch Spagat, den halt auch progressive Gruppen gehen müssen, da eine gewisse Offenheit zu haben für Leute, die so halfway sind, aber noch rückholbar sind.
Mhm.
Als ich jung war, da hatte ich mal einen Kumpel zu einem eher linkeren Café mitgenommen und der hat dann irgendwie ein Wort gesagt, das fanden andere Leute nicht gut. Und der hat sich sofort entschuldigt, der hat sofort gesagt, so ja, nee, stimmt, habt ihr voll recht, hab ich gar nicht reflektiert. Aber da waren einige Leute, die waren dann nachhaltig so sauer auf ihn, wo ich denke, so naja, aber ganz ehrlich, der ist halt nicht in einer Bildungsbürgerfamilie aufgewachsen, der hängt nicht seit Jahren in Strukturen rum, wo man sehr selbstreflektiert über diese ganzen Begriffe spricht und du musst halt irgendwo auch eine Hand ausgestreckt halten, um diese Leute abzuholen, wenn sie schon zu dir kommen und sagen so, hey, ich finde das total interessant und gut, was ihr macht.
Ja, und das Absurde ist ja, dass genau diese Leute, die dann vielleicht häufig sauer sind und auch berechtigterweise sauer sind, aber eben in Teilen vor ein paar Jahren vielleicht noch ganz ähnliche Denkmuster selbst bei sich gehabt haben. Ich würde einfach dafür plädieren, sowas halt nicht zu vergessen, denn wenn man das nicht vergisst, dann geht man, glaube ich, auch gerade in Schulen anders auf junge Leute zu.
Und du hast ja eben auch schon erwähnt, du bist in Zwickau aufgewachsen und zur Schule gegangen und in deinem Buch schreibst du ja auch, dass du, und das hast du ja eben auch angesprochen, in deiner Jugend mal so, ja, halt selber bei so Sachen mitgemacht hast, weil, ne, das war so der Vibe, das hat man vielleicht bei anderen gesehen, man dachte, das ist so eine Art Rebellion. Was war eigentlich für dich der Moment damals in deiner Jugend, wo du gemerkt hast, so hey, nee, das geht mir jetzt eigentlich zu weit und das ist für mich untragbar und ich schäme mich auch dafür, was ich da gesagt oder halt auch mal hier und da gemacht habe?
Ja, also ich glaube, dass es schon so ist, dass egal wo in Deutschland, selbst in einer Stadt wie Zwickau, in der Rechtsextremismus super präsent ist, in der der NSU untergetaucht ist, selbst dort konnte ich all diese Dinge als weiße, privilegierte Person einfach super, super leicht ausblenden. Also ich habe, bis ich so 14, 15 war, einfach nichts von Rechtsextremismus mitbekommen, weil ich halt selber davon nicht betroffen gewesen bin. Und in dieser Zeit sind aber glücklicherweise meine Eltern so nach und nach in der ehrenamtlichen Arbeit mit Geflüchteten aktiv geworden. Und in dieser Zeit habe ich einfach sehr viele Leute kennengelernt, die meine Blase stark zum Platzen gebracht haben, einfach weil sie mir eben Tag für Tag von ihren Geschichten mit Rassismus und Co. erzählt haben. Und spätestens in dieser Zeit dachte ich, dass ich dann, glaube ich, einfach auf gut Deutsch gesagt ein recht großes Arschloch sein musste, wenn ich weiterhin irgendwie so stillschweigend daneben stehe oder im Zweifel sogar noch mitmache. Und rückblickend bin ich super dankbar, dass es diesen Moment gegeben hat. Eben weil ich weiß, dass der bei ganz vielen anderen Menschen einfach ausbleibt. Und gleichzeitig finde ich es rückblickend manchmal auch nervig, dass es erst Menschen gebraucht hat, die mir von ihren beschissenen Geschichten erzählt haben, bis ich irgendwie realisiert habe, dass Rassismus und Diskriminierung was ist, was man nicht nur irgendwie mal bedauert, sondern dass es irgendwie alle Leute braucht, um, so platt wie das klingt, aktiv zu sein, ja.
Du bist dann ja auch sehr schnell politisch aktiv geworden, auch mit einer gewissen Reichweite. Was hatte das eigentlich für Folgen für dich damals, als du noch in Zwickau gewohnt hast oder vielleicht auch jetzt? Du hast eben auch darüber berichtet, dass die AfD beispielsweise im Landtag dann halt so eine Anfrage stellt, wo es dann um eine Veranstaltung mit dir geht. Wie hast du das damals erlebt und gab es da eigentlich auch den Punkt, wo du dich gefragt hast, so hey, sollte ich da weitermachen oder sollte ich vielleicht einen Gang zurückschreiten, weil mir das vielleicht auch Angst macht?
Ich glaube, den Punkt gab es auf jeden Fall immer wieder. Also wir hatten spätestens, als wir dann die Fridays for Future Klimagruppe in Zwickau mitgegründet hatten, einen Neonazi vor der Haustür stehen, die Adresse ist in der rechten Szene bekannt geworden und ja, ich wurde angespuckt, all diese Dinge und gleichzeitig hat es mich heute und aber vor allem auch damals häufig sehr abgefuckt und genervt, dass unser Engagement in Zwickau dann häufig so ein Stück weit nur darauf reduziert worden ist, dass wir irgendwie angefeindet wurden. Also ich weiß noch, dass so die ersten Interviews, die ich dann über regionalen Medien gegeben habe zu Fridays for Future und Zwickau, meine Hoffnung war so, ich kann jetzt endlich über Klimaschutz reden, über die coolen Demos, die wir gerade auf die Straße bringen. Aber ich habe mich manchmal so ein bisschen benutzt gefühlt als Zwickauer Beispiel, um mal kurz wieder zu erzählen, wie schlimm und groß irgendwie der Rechtsruck ist. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch ein Fortschritt gewesen, gerade im Vergleich zu den Baseballschlägerjahren, dass zumindest mittlerweile dann, wenn was passiert, mehr darüber berichtet wird. Und diese Dinge einfach so auszublenden, wäre ja selbstverständlich auch keine Option. Ich versuche mir einfach immer wieder bewusst zu machen, dass ich dieses Risiko, was mich betrifft, in gewisser Hinsicht halt frei auswählen konnte, wenn ich mich zurückziehen würde, wenn ich meine Klappe halten würde, wenn ich jetzt irgendwie aufhören würde, mich politisch zu positionieren, dann hätte ich voraussichtlich in ein paar Monaten und Jahren wieder meine Ruhe und, keine Ahnung, eine queere Person, die in Zwickau zur Schule geht und noch bei ihren Eltern wohnt, die kann halt nicht einfach da wegziehen und sich nicht mehr positionieren und dann irgendwie ein entspanntes Leben führen. Und so und anders geht es natürlich vielen Menschen, die Diskriminierung erleben, in Städten wie Zwickau. Und ich glaube, genau deswegen kann das irgendwie keine Option sein. Und gleichzeitig macht es ja auch einfach trotz alledem irgendwie super viel Spaß. Und eben gerade auch in Sachsen so viele stabile Leute kennenzulernen, gibt mir immer wieder sehr viel Hoffnung. Und ich finde, wir sollten einfach im Diskurs darauf achten, dass halt mit dem Erzählen über eine Seite der Medaille die andere nicht automatisch negiert wird. Was ich damit sagen will, ist, immer wenn ich über Neonazi-Strukturen in Zwickau rede, oder nicht immer, aber häufig, kommt danach irgendjemand an und meint, du ziehst Zwickau in den Dreck, du bist ein Nestbeschmutzer und das ist schlimm, was du da erzählst. Und immer wenn ich über positive Dinge in Zwickau rede, mal auch ohne Neonazis zu erwähnen, kommt dann wieder die andere Seite an und meint, du redest Zwickau doch total schön, dabei gibt es hier so viele Probleme mit Neonazis und Rechtsextremismus. Und ich würde sagen, all diese Perspektiven, die ja nicht nur ich, sondern ganz viele Leute über Ostdeutschland, Zwickau, Sachsen und Co. haben, die bilden irgendwie ein Gesamtbild, aber das eine zu benennen bedeutet nicht, das andere irgendwie zu negieren.
Ich finde, eine positive Entwicklung ist ja, dass wir in den letzten Jahren auch zunehmend mehr lokale CSD-Events hatten, auch in kleineren Städten, also nicht nur so in Berlin, Hamburg, München, Leipzig, sondern auch in der breiten Fläche. Und da hat sich eine sehr breite Solidaritätsbewegung auch bundesweit gebildet, weil sie gesagt haben, naja, also gerade lokal in den ländlichen Räumen, auch gerade für Leute, die das vielleicht das erste Mal machen, also egal ob jetzt im Westen oder Osten, wollen wir halt als Netzwerk auch helfen, sozusagen das auf die Beine zu stellen, zu bewerben, aber vor allem auch dafür sorgen, dass diese Events auch gut besucht sind und ja Sichtbarkeit einfach auch schaffen für die queere Lebensrealität im ländlichen Raum. Das Problem ist allerdings, dass wir auch eine Zunahme gesehen haben von rechtsextremen Gegenprotesten, die dann teilweise auch wirklich hässlich sind. Ne? Also wo Leute dann halt wirklich andere Leute bedrohen, wo man versucht teilweise Leute abzupassen, die von den Events nach Hause gehen. Und wenn wir uns die Anti-CSD-Mobilisierung auch bundesweit anschauen, dann sehen wir, dass auch junge rechtsextreme Gruppierungen da eine ganz neue, große Rolle spielen. Also queerfeindliche Narrative scheinen genauso wie bei den Erwachsenen halt irgendwie gut zu ziehen. Und Jugendgruppen wie beispielsweise Junge Nationalisten oder Deutsche Jugend voran, die haben das auch auf Social Media sehr stark beworben. Wie schätzt du das ein? Welche Rolle spielen eigentlich solche neuen Organisationen? Oder würdest du sagen, naja, also diese organisierten Gruppen, die sind vielleicht gar nicht so zentral darin, dass die Leute jetzt zu diesen Gegenprotesten gehen? Oder sind das teilweise auch die alten Strukturen, die wir noch von 10, 20 Jahren kennen?
Also ich würde natürlich auf jeden Fall sagen, dass sich junge neonazistische Gruppen ja nicht im luftleeren Raum gründen, sondern dass die gerade auch vor allem in Orten aktiv sind, in dem es eine rechte Normalisierung auch jenseits von neonazistischen Gruppen gibt. Und gerade wenn man irgendwie an die JN denkt, dann bestehen da natürlich ja krasse Verbindungen zu älteren Neonazis und auch zu Leuten, die vielleicht mehr finanzielle Strukturen haben, um da irgendwie zu unterstützen. Und ich kann vielleicht an dieser Stelle nochmal ein Beispiel aus Zwickau erzählen, was vielleicht so die Tragweite, welche gesellschaftlichen Bereiche sowas alles betrifft, so ein Stück weit auf den Punkt bringt. In Zwickau wurde vor kurzem ein Jugendbeirat gewählt und in diesen Jugendbeirat wurde ein AfD-Politiker gewählt von jungen Menschen in Zwickau. Kurz daraufhin gab es eine Reportage vom NDR, die halt belegen konnte, dass dieser junge AfDler Kontakte zum rechtsterroristischen Netzwerk Nordadler gehabt hat. Und als das zutage gekommen ist, gab es im Zwickauer Stadtrat einen Antrag, um diesen AfDler mit Terrorkontakten aus dem Jugendbeirat auszuschließen. Und die Mehrheit des Zwickauer Stadtrates stimmte eben gegen diesen Ausschluss von diesem Neonazi mit Terrorkontakten. Unter anderem eben auch mit Stimmen von demokratischen, aber offensichtlich nicht wehrhaft demokratischen Parteien. ich glaube, das zeigt ansatzweise, wie tief das verwurzelt ist. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese große Gegenwehr, die da im ländlichen Raum gerade auch sichtbar wird, zum Beispiel bei CSDs, dass sie natürlich auch deswegen gerade so sichtbar ist, weil CSDs stärker geworden sind. Und genau das stelle ich eben auch immer wieder fest. Ich bin manchmal in so winzigen Dörfern oder Orten unterwegs und dann erzählen mir Leute, ja, hier gibt es eigentlich gar kein Problem mit gewaltbereiten Neonazis. Und dann frage ich, okay, aber was ist denn eure zivilgesellschaftliche Struktur oder wie sichtbar seid ihr eigentlich? Und manchmal kommt dann keine richtige Antwort auf diese Frage. Und ich glaube, das erklärt dann eben häufig auch, dass viele Neonazis in genau solchen Orten es gar nicht mehr für notwendig erachten, irgendwie pöbelnd durch die Straßen zu ziehen, weil sie das Gefühl haben, so ein Stück weit normalisiert zu sein und genau diese Arbeit in Anführungszeichen gar nicht mehr machen zu müssen. Gerade aus aktivistischer Perspektive für mich selbst ist es auch manchmal schwer, mit diesen paradoxen Entwicklungen irgendwie umzugehen, weil ich weiß nicht, der blaue Balken ist nicht unbedingt kleiner geworden in den letzten Monaten und Jahren. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ist eine Zivilgesellschaft auch im Osten, auch in Sachsen, gerade besser vernetzt als noch vor 5 oder 10 Jahren. Und das ist trotzdem ein Erfolg, auch wenn irgendwie eine AfD immer noch gewählt wird. Das eine hängt halt nicht sofort mit dem anderen zusammen. Aber ich finde, genau das müssen wir auch versuchen, uns trotzdem irgendwie auf die Fahnen zu schreiben. Denn ich bin mir sicher, ohne den CSDs, die es gibt, ohne die zivilgesellschaftliche Arbeit, die es die ganzen letzten Jahre und Jahrzehnte gegeben hat, wäre die AfD sicher schon noch weiter durchmarschiert. Und klar, es ist gerade alles bedrohlich, aber dass wir überhaupt noch demokratisch handlungsfähig sein können, das hängt trotz alledem auch mit einer Zivilgesellschaft und mit uns zusammen.
Welchen Eindruck hast du eigentlich, spielte die Diskussion rund um die sogenannte Geheimkonferenz in Potsdam und die damit verbundenen Korrektivrecherchen bei der Bildung von neuen Strukturen oder vielleicht auch neuen Leuten, die halt eben zu zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sich gegen Faschismus einsetzen, gestoßen sind. Weil man muss ja sagen, das war eine der größten Protestbewegungen seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Und da wurde nicht nur eine Demo in Hamburg wegen zu vielen Leuten abgesagt, sondern da gab es ja halt auch gerade in den kleineren Städten im ganzen Bundesgebiet plötzlich Demos. Und ich merke persönlich eben auch, wenn ich irgendwo hinkomme, wo dann vor Jahren mal was stattgefunden hat, dass einige Leute sagen, so, das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, so, ich kann nicht nur still zu Hause sitzen und halt irgendwie Social Media verfolgen, mich aufregen und irgendwie 1, 2 Daueraufträge machen. Nee, ich gehe mal zum Treffen.
Ja, ich habe vielleicht so 2 Lerneffekte so versuchen können, daraus zu ziehen. Ich fange mal mit dem Negativen an. Ich glaube, alleine Massen zu mobilisieren und auf die Straße zu bringen, reicht eben noch nicht aus, um wirklich eine große politische Veränderung irgendwie zu erwirken. Denn für Demokratie und gegen Diskriminierung zu sein, das ist was, was im Zweifel sogar auch auf absurde Art und Weise und anhand von umgekehrten Tatsachen teilweise AfD-Politiker so unterzeichnen würden, auch wenn sie damit natürlich was ganz anderes meinen. Was ich sagen will, ist, für Demokratie und gegen Diskriminierung zu sein, hat im Kern vielleicht noch gar nicht so viel zu sagen. Und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Sache, dass wir gerade zum Beispiel diese Prüfproteste erleben, bei dem zumindest die konkrete Forderung nach einem AfD-Verbotsverfahren versucht wird, im öffentlichen Raum immer wieder zu platzieren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Proteste noch größer werden können und dass das auch was bringen kann. Also ich war natürlich irgendwie so ein Stück weit ernüchtert, dass die politischen Konsequenzen von diesen Massenprotesten meiner Ansicht nach recht klein ausgefallen sind.
Und in vielen Talksendungen saßen dann, um über das Thema zu reden, nicht Organisatorinnen der Demos, sondern ziemlich oft AfD-Vertreterinnen.
Absolut. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass eben auch demokratische Parteien danach nicht über ein Demokratiefördergesetz, über ein Bildungspaket, über Maßnahmen gegen Ungleichheit, was auch immer nachgedacht haben, sondern wir haben halt einen noch verschärfteren Diskurs gegenüber Menschen mit einem nicht so hohen Einkommen erlebt, gegenüber Menschen mit Fluchtgeschichte erlebt. Und ich glaube, dass da halt nochmal richtig deutlich geworden ist, dass dieses Rechtsruck mit Rechtsruck bekämpfen leider immer noch sehr, sehr tief in vielen Teilen der Gesellschaft verankert ist, obwohl es eben seit Monaten und Jahren einfach nicht funktioniert, wie man ja auch anhand von anderen europäischen Beispielen immer wieder sehen kann. Um vielleicht trotzdem noch zu dem positiven Fazit zu kommen, diese Massenproteste haben gerade in kleinen Orten so viele Leute auf die Straße gebracht und Leute und auch Freunde von mir waren halt teilweise so zu Tränen gerührt, weil sie zum ersten Mal wieder gesehen haben,
ach, wie schön,
dass halt irgendwie auch in Zittau, in Bautzen, wo auch immer, richtig viele Leute auf die Straße kommen können und eigentlich auch am Start sind, wenn es um diese Thematik geht. Die Frage ist halt nur, wie man es schafft, sowas ja langfristiger zu organisieren, dass es eben nicht nur bei punktuellen Ereignissen bleibt und vor allem auch ohne, dass wir als demokratische Kräfte permanent reagieren und uns ja im Hamsterrad des Reagierens so ein Stück weit verheddern.
Nochmal der Bogen zurück zur rechtsextremen Jugendkultur. Du hast ja eben auch schon das Beispiel genannt von einem Mitglied im Jugendbeirat. Und man muss ja sagen, bei einigen Leuten bleibt es halt eben nicht bei ja, fragwürdigen Social-Media-Posts oder dass sie vielleicht mal zu einer Demo gehen, sondern wir sehen auch eine neue rechtsextreme ja, Terrorstruktur, die hier entstehen könnte. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte letzte Verteidigungswelle. Das ist eine Gruppe, die zuletzt für große Diskussionen gesorgt hat. Und den Angeklagten, von denen einige erst 15 Jahre alt sind, wird unter anderem die Bildung einer terroristischen Organisation und im Rahmen dessen auch die Durchführung von ganz konkret Brandanschlägen sowie versuchter Mord vorgeworfen. Glaubst du, wir werden in Zukunft häufiger von solchen Fällen lesen?
Also ich hoffe natürlich erstmal nicht, aber ich glaube, dass gerade ein gesellschaftlicher Diskurs, in dem Themen wie Migration permanent als Problem und häufig sogar als größtes Problem beschrieben werden, dass der natürlich dazu führt, dass gerade junge Leute, die sich vielleicht noch nicht tiefgreifend mit dem politischen Deutschland beispielsweise auseinandergesetzt haben, wirklich anfangen zu glauben, dass genau das die größte Problematik in diesem Land ist.
Und es wird ja auch oft verbunden mit Themen, wo man sagen muss, da haben wir tatsächlich ein Problem. Ne? Beispielsweise zu hohe Mieten in Großstädten ist ein massives Problem für Leute, die für die Ausbildung oder fürs Studium irgendwo hinziehen. Ich weiß gar nicht, wie viel ein Zimmer mittlerweile in Berlin kostet. Wahrscheinlich WG-Zimmer 500 Euro oder so. Und das wird dann verbunden aber mit der Behauptung, nee, das liegt jetzt allein an Migration. Da wird nicht darüber geredet, dass Berlin in den letzten Jahrzehnten so seine Kronjuwelen an Beteiligungen, an Wohnungen verkauft hat und der freie Markt das halt eben nicht so gut regelt. Da wird nicht über Mietendeckel oder zu wenig gesprochen, sondern ne, es gibt halt immer so diese eine Antwort.
Ja, und ich glaube, genau deswegen ist es halt so wichtig zu sagen, dass natürlich ein Neonazi, der eine Unterkunft für Geflüchtete anzündet, eine größere Schuld trägt als eine Person, die diesen Diskurs einfach nur mit Worten befeuert. Aber sie trägt eben auch eine Schuld. Und solange wir uns dem nicht bewusst werden, solange ist meine Befürchtung auf jeden Fall, dass es nicht wirklich besser wird. Also das klingt irgendwie immer so platt, aber es wird halt einfach gerade viel nach unten getreten. Und es ist halt einfach so, dass gerade viele Leute, um auf eine andere Thematik zu kommen, in diesem Land mehr Angst davor haben, irgendwann mal superreich zu sein und stärker besteuert zu werden, anstatt vielleicht mal in eine soziale Schieflage zu geraten und auf irgendwie ein soziales Sicherungssystem angewiesen zu sein. Und ich weiß nicht, ich komme aus Zwickau, eine große Automobilbaustadt mit einem riesigen VW-Werk, in dem mein Papa arbeitet. Und dort ist gerade auch eine AfD-nahe Scheingewerkschaft angetreten, um in diesem Betriebsrat Stimmen zu fangen, und einer dieser Hauptakteure von dieser Scheingewerkschaft hat sich eben auch immer wieder gegen so Dinge wie Regenbogenflaggen und Co. Ausgesprochen, und da werden halt Leute und Anliegen gegeneinander ausgespielt, die, wenn sie sich zusammenschließen würden, eigentlich viel, viel stärker sein könnten.
Deine Geburtsstadt Zwickau war ja auch der Ort, an dem der NSU sich jahrelang verstecken konnte, und rückblickend ist es ja einfach nur krass, wie die Gruppe da halt sozusagen unter dem Radar sehr lange leben konnte, auch ja ganz normal mit Nachbarn gesprochen hat, obwohl die zur Fahndung ausgeschrieben waren. Und die Ermittlungen liefen ja auch sehr lange erst in eine falsche Richtung, ehe man drauf gekommen ist, vielleicht nach diesem Trio zu suchen. Also nur noch mal zur Erinnerung, damals war in den Boulevardmedien die Rede von Dönermorden. Da wurden Opfer und Hinterbliebene verdächtigt, verhört, drangsaliert und in Verbindung gebracht mit einer organisierten Kriminalität. Und hast in deinen Büchern auch gesagt, dass das eine sehr große Rolle, also dieses Bewusstsein, in Zwickau aufzuwachsen, auf dem Schulweg beispielsweise wo vorbeizukommen, ich glaube, wo das Trio sogar gelebt hat. Also wie hast du diesen Prozess wahrgenommen oder welche Rolle spielt vielleicht auch so diese ganze NSU-Geschichte für deinen politischen Werdegang?
Also ich glaube, der NSU ist das Thema, was wirklich meine Stadt unter einem komplett neuen Bild erscheinen lassen hat, weil es eigentlich in jedem Stadtteil, natürlich auch in ganz vielen anderen Städten, Berührungspunkte gibt mit Menschen, die Menschen ermordet haben. So neben meiner Grundschule ist eine Sparkassenfiliale und neben dieser Sparkassenfiliale ist ein Einkaufszentrum, in dem ich mir total häufig was nach so einem Grundschultag zu essen gekauft habe. Und diese Sparkassenfiliale wurde damals überfallen und ausgeraubt. Und mit diesem Geld haben diese Terroristen ihr Leben im Untergrund finanziert, haben sie Morde finanziert. Und davon habe ich eigentlich erst mit so 17, 18 Jahren das erste Mal irgendwas von mitbekommen. Ich war in der Grundschule in ein Mädchen verliebt, das direkt neben einem der Wohnorte des NSU-Kerntrios in Zwickau gelebt hat. Und als wir das erste Buch geschrieben haben, ein freier Autor und ich, habe ich diese Person, in die ich verliebt gewesen bin, angerufen und gefragt, ob es okay ist, diese Story mit in das Buch aufzunehmen, dass die Familie neben dem NSU gewohnt hat. Und in diesem Augenblick hat die Person zum ersten Mal überhaupt erst davon erfahren. Niemand weiß, was sich alles abgespielt hat in Städten wie Zwickau, vollumfänglich. Und es gibt noch immer Netzwerke, die unaufgedeckt bleiben. Und das lässt mich nur erahnen, wie viel größer die Wissenslücke dann bei ganz vielen anderen meiner Mitmenschen aktuell ist. Um vielleicht das noch zu erwähnen, es findet ja aktuell ein zweiter NSU-Prozess in Dresden statt, bei der eine Unterstützerin, Susanne E. aus Zwickau, angeklagt ist, die unter anderem Ausweise und Identifikationsmöglichkeiten den Terroristen zur Verfügung gestellt haben soll. Und im Großen und Ganzen bekommt eigentlich niemand von diesem Prozess so richtig mit. Und dann in diesem Prozesssaal zu sitzen und auch Gamze Kubaschik zu erleben, wie sie dort sitzt, die Tochter von Mehmet Kubaschik, der vom NSU ermordet wurde und eben nach Antworten und Aufklärung schreit, während dort Cepe sitzt und immer nur nach der Salami-Taktik genau das preisgibt, was ihr vielleicht irgendwie helfen könnte, um schneller ins Aussteigerprogramm oder schneller durchs Aussteigerprogramm zu kommen. Ich glaube, das zeigt, dass eben so platt wie das klingt, kein Schlussstrich gezogen werden kann und dass diese Thematik weiterhin einfach super präsent bleiben muss und vor allem, dass sie halt alle betrifft und mir halt auch immer wieder bewiesen hat, dass Esther Bejarano, Holocaust-Überlebende, schon so ein Stück weit recht gehabt hat, als sie meinte, wer gegen Nazis kämpft, kann sich nicht auf den Staat verlassen. Das ist keine platte Parole, sondern das ist das, was die Angehörigen am eigenen Leibe erlebt haben, als gegen sie ermittelt wurde aufgrund von Rassismus.
Kommen wir nun zu der Frage, naja, wie kommen wir da wieder raus? Also was können wir tun, damit wir diesen rechtsextremen Kräften etwas entgegensetzen können? Eine Antwort gibt ja vielleicht auch die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, in der seit Jahren regelmäßig die politischen Einstellungen im ganzen Bundesgebiet erhoben werden. Und da habe ich letztens ganz interessante Zahlen gelesen. Rund 70% stimmten 2025 der Aussage zu, laut der Studie, Zitat, ich finde es bedrohlich, dass der Rechtsextremismus zunimmt. 70%. Weitere 13% sagen immerhin teils, teils, was zusammen ja 83% macht, die zumindest nicht absolut widersprechen würden, dass man irgendwas machen soll. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr hohe Zahl. Laut der Studie finden auch 60%, Zitat, es braucht mehr politische Bildung gegen den Rechtsextremismus. Kannst du dir eigentlich erklären, warum der große Wurf trotz dieser sehr, sehr offensichtlichen Zustimmungswerte bisher politisch, finde ich, ausbleibt? Und es gab kürzlich die Meldung, dass beim Projekt Demokratie leben einige Initiativen zukünftig keine Förderung mehr bekommen werden, jedenfalls nicht in der nächsten Förderrunde. Und ja, insgesamt soll auch eher gekürzt werden. Was ist da eigentlich los? Was ist da kaputt? Oder müssen wir halt diese Zahlen irgendwie auf Banner drucken und jeden Tag vom Konrad-Adenauer-Haus stehen und ja, auch bei der SPD nachhaltiger anklopfen, damit sie sich mal durchsetzt?
Also gerade auch in Bezug auf die Ost-CDU habe ich mich, glaube ich, sehr, sehr lange gefragt, ob sie wirklich einfach nur dem Irrglauben anhängen mit diesem Rechtsruck, den sie selbst gemacht haben und machen, die Extremrechten bekämpfen zu können. Spätestens jetzt muss man aber feststellen, dass genau das nie funktioniert hat und dass es ihm ja auch machtpolitisch nichts bringt, dass sie auch in ostdeutschen Landtagswahlen immer und immer schlechter abschneiden. Und das ist natürlich erstmal komplett paradox, eben weil die AfD ja die Zerstörung der CDU auch zum Hauptziel erklärt hat. Und das lässt mich leider zu dem beängstigenden Befund kommen, dass es einfach ideologisch und überzeugungstechnisch wirklich auch breite Übereinstimmungen gibt zwischen eben einigen beispielsweise CDU-Politikern und Politikern der AfD. Gleichzeitig glaube ich und bin der festen Überzeugung, dass es trotzdem, wir haben über die vielen CSDs, so viele wie nie zuvor in Ostdeutschland gesprochen, total viel gibt, auf dem wir aufbauen können, werden und müssen. Ich glaube aber, dass es schon auch wichtig ist, sich aktuell vorzubereiten auf Zeiten, in denen diese finanziellen Strukturen für Zivilgesellschaft vielleicht immer weiter wegbrechen werden. Und ich glaube, dass wir uns eben da auch so ein Stück weit in einem Dilemma befinden. Denn einerseits ist es natürlich die staatliche Aufgabe, demokratiefördernde AkteurInnen zu stärken. Und andererseits hat das eben aber auch so ein Stück weit dazu geführt, dass sich viele vielleicht das ein oder andere Mal so ein Stück weit abhängig gemacht haben. Und deswegen finde ich es immer recht lustig, wenn auch so ältere Generationen manchmal so ein bisschen von oben herab vielleicht auf junge aktivistische, antifaschistische Leute blicken, die sich irgendwie ohne Finanzen und breite Bildungsangeboten in Literaturhäusern irgendwo organisieren und einfach nur versuchen, ihr Jugendzentrum zu verteidigen und füreinander da zu sein, wenn sowas manchmal so ein Stück weit belächelt wird. Denn ich glaube, unser Vorteil ist, wir haben vielleicht gerade nicht die größte Wirkung, aber ich bin froh, Teil eines Netzwerks zu sein, wo wir auch dann handlungsfähig sein werden, wenn uns niemand Geld gibt. Denn ich glaube eben auch, dass Geld die Problematik allein auch nicht lösen kann. Ich habe es zum Beispiel vor den Landtagswahlen in Sachsen immer wieder gemerkt. Es sind plötzlich ganz viele Fördertöpfe aufgegangen und Leute sind angekommen und haben gefragt, wie sie unterstützen können. Und wir haben hier noch Geld, um euch etwas zuzuschicken vor den Wahlen. Und oft haben aber einfach die Leute vor Ort gefehlt, die überhaupt Pläne und sinnvolle Dinge mit diesem Geld anstellen hätten können. Und was ich damit sagen will, ist, wenn die Leute nicht bleiben, wenn die Leute nicht vor Ort sind, dann kann viel Geld da sein. Aber was man dann konkret damit macht, ist irgendwie die andere Frage. Auch wenn ich mir sowas wie die Anfänge von Fridays for Future angucke, dann zeigt das ja, dass es gehen kann, auch ohne finanzielle Mittel gesellschaftliche Diskurse zu verändern und über eine längere Zeit zum Beispiel das Klimathema im Diskurs zu verankern. Und ich würde mir wünschen, dass wir genau darauf wieder mehr setzen. Wir fragen uns permanent, wie bekommen wir die extremen Rechten und die AfD klein, anstatt vielleicht mal wieder zu fragen, wie wir eigentlich gemeinsame soziale Bewegungen groß kriegen, aus der eine logische Konsequenz ja sein könnte, den extremen Rechten so ein Stück weit den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Machen wir mal ein Gedankenspiel. Ich bin Lehrerin an der Schule im ländlichen Raum und ich merke, da kippt was bei mir in der Klasse. Und leider gibt mir die Schulleitung nur halt wieder so einen lausigen Projekttag und halt ganz begrenzte Mittel, um Leute einzuladen. Aber mein Gott, ich mache das jetzt mal einfach. Was würdest du sagen, was sind so die Themen, über die viele vielleicht nicht nachdenken, die man im Rahmen von politischer Bildung für Jugendliche oder mit Jugendlichen bearbeiten könnte? Ich finde das ja gerade beispielsweise auch interessant. Es wurde in den letzten Monaten sehr viel über toxische Männlichkeit gesprochen und auch so Incel-Influencer, Finance-Bro-Influencer, ne? Also mit diesem toxischen Männlichkeitsbild, die Leute in antifeministische Weltbilder reinlotsen. Und da gibt es ja auch diese bekannte Doku von Louis Farrow, also bekannter BBC-Journalist, der seit vielen Jahren eben so zu toxischen Leuten hingeht und Interviews mit denen macht und die sozusagen entlarven will. Und sein Fazit war ja auch so, naja, das sind ganz oft Leute, die haben offensichtlich ein Problem damit, Zugang zu ihren eigenen Gefühlen zu haben. Und da frage ich mich, wer beispielsweise mehr über Psychologie, über Gefühle sprechen, so eine Sache, die in der politischen Bildung für junge Männer tatsächlich so eine Grundlage wäre, über die wir oftmals nicht nachdenken, die aber essentiell dafür sein kann, ob jemand abdriftet. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, die meinte interessanterweise, also ihr Kind geht in eine Grundschule in Berlin, dass sie das da machen. Also die haben da so ein Buch, wo sie halt über Gefühle sprechen. Da gibt es unterschiedliche Figuren, die für Wut, für Trauer stehen. Und ich dachte mir so, geil, sowas wäre eigentlich zu meiner Schulzeit super gewesen. Also was wären für dich vielleicht noch so andere Sachen, wo du denkst, da denken die Leute oft gar nicht dran. Das ist aber total wichtig, um sozusagen den Nährboden abzugraben.
Ich glaube, ich habe nicht die Top-Expertise dafür, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich glaube, dass wir nicht immer mit der Tür sofort ins Haus fallen sollten. Also ich beginne meine Lesungen zum Beispiel nie damit, dass ich irgendwie sage, wir sprechen heute mal über die AfD und Rechtsextremismus in Deutschland. Sondern ich erzähle halt einfach aus meiner Perspektive, wie es für mich gewesen ist, unter Druck und Stress mit Neonazis in Zwickau aufzuwachsen. Und selbst wenn dann da Leute sitzen, die vielleicht total rechts drauf sind, finden die das in dem Moment zumindest im Regelfall auch irgendwie blöd und ungerecht und kommen sogar häufig danach irgendwie mit mir ins Gespräch. Und ich glaube, dass über diesen persönlichen Zugang, über auch Geschichten, Leute häufig mehr lernen als über reines Faktenwissen.
Ich finde ja auch diesen Ansatz, den du zu Beginn geschildert hast, Partizipation, Selbstwirksamkeitserfahrung, Demokratie, das Gefühl, sich gesehen zu fühlen. Ne? Also das kann man ja ganz einfach erreichen, indem man einfach mehr Demokratie tatsächlich auch lebt. Da gibt es ja auch dieses tolle Projekt Aula, gegründet von Marina Weißband, wo es dann eben darum geht, so naja, wie können wir so Mikroabstimmung, Delegation, Demokratie im Kleinen an Schulen machen?
Ich glaube, das, was mir vielleicht am wichtigsten ist und was auch eine Kernmessage ist, die ich häufig so Lehrkräften und auch älteren Menschen einfach zusenden würde, die Leute haben auch im kleinsten Kaff und egal in welcher Schulform, sie haben Bock über ihre Umgebung und auch über Politik zu reden. Und es ist ein absoluter Irrglaube zu denken, dass es irgendwie junge Leute vermeintlich alles nicht interessieren würde. Ich war letztens irgendwie in einer Hauptschule und davor kamen die Lehrkräfte auf mich zu und meinten, mal gucken, wie das wird, ob die 300 Kinder an der Turnhalle jetzt still sein werden oder ob Gelächter ausbrechen wird. Und es war halt wirklich mucksmäuschenstill und danach kam, weiß nicht, 50, 60 Fragen von diesen Kids und wir haben eine total angeregte Diskussion geführt. Und Kindern auch was zuzutrauen und die nicht immer als so formbare Objekte zu behandeln, denen man nur irgendwas beibringt, sondern von denen man vielleicht auch selbst was lernen kann. Ich glaube, das ist auf so einer, ja, ich weiß, eher abstrakten Ebene, glaube ich, einfach super, super wichtig. Also wie oft kommen Lehrer nach Lesungen zu mir, um mit mir nochmal über den Hitlergruß zeigenden Problemfall zu sprechen. Und wie selten kommen Lehrkräfte zu mir, um über die Kids zu sprechen, die vielleicht gerade beleidigt oder bepöbelt oder diskriminiert worden sind. Und das macht mich, glaube ich, häufig mit am meisten traurig, dass der erste Reflex immer ist, wenn man mitbekommt, wie irgendjemand rassistisch angefeindet wird, auf die Anfeinder zuzugehen und die irgendwie zu belehren und klare Kante zu zeigen, anstatt auf die betroffene Person zuzugehen und zu fragen, was hilft dir eigentlich gerade in dieser Situation? Denn manchmal haben Betroffene vielleicht gar keinen Bock auf diese Konfrontation, wollen einfach ein offenes Ohr und erstmal in einen anderen Raum gehen und irgendwie aus dieser Situation flüchten. Und ich glaube, die Antworten können halt ganz unterschiedlich aussehen und sind aber alle irgendwie wichtig und schlummern halt auch in den Kids selbst und nicht nur in irgendwelchen Köpfen von Schulleitungen.
Ich hatte letztens die Autorin Anne Rabe hier im Podcast zu Gast und sie hat mir Folgendes gesagt. In Ostdeutschland gibt es einerseits ein großes Problem mit Rechtsextremismus. Ich mache mir um viele Menschen Sorgen. Aber es gibt dort auch diejenigen, die am allermeisten kämpfen und die für mich die absoluten Vorzeigedemokraten sind. Wenn jetzt Menschen zuhören, die irgendwo anders leben und sagen, ich möchte lokale Initiativen unterstützen. Was kann man machen, um Leute vor Ort zu unterstützen, wenn man dort nicht wohnt? Und was sollte man vielleicht aber auch lassen?
Ich glaube, das Wichtigste ist mir, langfristig Kontakt zu halten und immer wieder nachzufragen und nicht nur dann da zu sein, wenn gerade Neonazi-Aufmarsch ansteht. Es ist auch in Zwickau immer wieder so ernüchternd gewesen. 1. Mai, der dritte Weg demonstriert, alle Gruppen fragen an, ob sie eine Anreise machen können, alle fahren nach Zwickau, fahren am Abend wieder weg und die Leute vor Ort kriegen irgendwie den ganzen Stress ab. Und ich glaube, wir schaffen es nur, dieser Gefahr langfristig zu begegnen, wenn wir auch mal dann in Kontakt sind, wenn vielleicht gerade mal kein großer Tabubruch oder irgendein großes Ereignis ansteht. Und ich glaube, das, was ich aktuell eben auch so wichtig finde, ist halt darauf hinzuweisen, dass man überall, selbst in der vermeintlich demokratischsten Großstadtblase, mit Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, sprechen kann. Und sie werden überall Stories erzählen können von Diskriminierung. Und ja, wahrscheinlich unterscheiden sich diese von Zwickau im Vergleich zu Berlin, Hamburg oder München. Aber indem wir die Problematik dann halt manchmal primär auf Städte wie Zwickau projizieren, sind wir halt auch ungerecht gegenüber denjenigen Menschen, die in Großstadtblasen vielleicht häufig sogar das Gleiche erleben wie Leute in Zwickau, aber sich nicht mitgefühlt meinen in einem Diskurs, der diese Problematik dann häufig nur in Bezug auf Ostdeutschland anspricht.
Lieber Jakob, ich danke dir sehr für deine Zeit. Schön, dass du hier warst.
Danke dir, hat Spaß gemacht. Und am 7.11. nach Zwickau zur Gedenkdemonstration an die Ermordeten des NSUs, denn es ist jetzt 15 Jahre her, dass der NSU sich selbst enttarnt hat.
Das aktuelle Buch von Jakob trägt den Titel »Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert« und ist 2026 bei Quadriga erschienen, erhältlich beim Buchhandel eures Vertrauens. Und zuletzt noch eine Bitte in eigener Sache. Dieser Podcast finanziert sich ausschließlich über Spenden und über keinen staatlichen Fördertopf. Ich mache das als Einzelperson ohne große Stiftungen im Rücken und ich hasse auch übrigens Werbung. Damit wollen wir hier gar nicht anfangen. Und wenn ihr diesen Beitrag zur politischen Bildung gut findet, dann könnt ihr mir gerne Geld dalassen. Zur Auswahl stehen eine Überweisung, PayPal oder Steady. Mehr dazu findet ihr auf denkangebot.org oder in den Shownotes und natürlich freue ich mich besonders über einen Dauerauftrag. Und damit bleibt mir nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.